Ich bete noch vor dem Gottesdienst. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du so ein guter und grosser Gott bist und uns von Herzen gern hast. Und da möchten wir auch darüber Gedanken machen, jetzt während der Predigt, möchte ich bitten, dass der Toni Segen ist, dass wir dürfen offene Ohren und offene Herzen haben. Amen.
Amen. Ich bin eigentlich ein Freiredner-Typ, da aber Deutsch nicht meine Muttersprache ist, ist es sicherer, wenn ich vorlese. Also ich werde sehr viel auf das Blatt schauen. Ich fühle aber, dass ich euch etwas schulde, nämlich die Farbe meines Augens zu sagen. Also dunkelbraun sind meine Augen. Ihr werdet sie nicht so oft sehen können während der Predigt. Thema meiner Predigt ist Hoffnung, nämlich ich habe eine lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Als Menschen und gesamte Gesellschaft haben wir dem Begriff Hoffnung eine völlig andere Bedeutung gegeben, als er eigentlich hat. Wir haben Hoffnung ersetzt mit Wunschdenken, Fantasie, einem euphorisch freudigen, aber sehr gefährlichen Gefühl der Vorfreude und Erwartungshaltung. Wir haben es mit positiven Gedanken über unser irdisches Leben und unsere Zukunft aufgeladen. Damit meine ich nicht, dass diese Dinge schlecht sind. Es heißt nur, dass diese Begriffe keine Definition von Hoffnung sind. An dieser Stelle will ich meine zwei Punkte nennen. Erster Punkt, erstens, es gibt nur eine Hoffnung. Und zweitens, die einzige Hoffnung, also die einzige Quelle der Hoffnung ist Gott. Rein intellektuell und philosophisch gäbe es unendliche Diskussionen bezüglich diesen zwei Aussagen, natürlich. Aber wenn wir mit einbeziehen, was die Bibel sagt, was tatsächlich am meisten für uns zählt, ist es sehr einfach, verlässlich und befreiend. Ob etwas wahr ist, können wir folgendermaßen testen, wenn es einfach ist. Denn es muss von allen Leuten verstanden werden können, sogar von den Bauern, die im Schatten der Bäume lagern. Es braucht dazu keine außergewöhnliche Intellekt oder irgendwelche philosophischen Argumente. Eine komplizierte Wahrheit ist genau das, eine Komplikation. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nun, das ist eine sehr kategorische, direkte und einfache Art, um die Wahrheit zu definieren und zu verstehen. Nämlich so, wie es sein sollte. Übrigens, habe ich jetzt gerade der Intellekt und die Philosophie als relative Gegensätze zur Bibel und zur Theologie dargestellt. Das bedeutet aber nicht, dass den bibelbasierenden Argumenten an Intellekt oder Philosophie fehlt. In der Tat ist die Bibel, meiner Meinung nach, von den dreien intellektuell und philosophisch am konsequentesten. Zudem hat es den größten praktischen Wert für das Leben jedes Individuums. Jeden Individuums. Ich habe diese kurze Herleitung gemacht, um in unseren Herzen und Köpfen die Validität und die Nützlichkeit von Gottes Wort zu verdeutlichen. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir, ausgehend von deren biblischen Lehren, in jeder Debatte gesunde und valide Argumente finden können. Jetzt zurück zur Hoffnung. Ein junges Mädchen pflückt eine Blume und hofft und betet, dass die Blume eine ungerade Anzahl von Blütenblättern hat, sodass eine übergeordnete Schicksalmacht ihren Wunsch erfüllen kann. Und so beginnt sie mit: Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich und so weiter. Ein Schuljunge hofft, dass in seinem Mathe-Test die 2 oder die 5er Reihe drankommt, weil das die einfachsten sind, sodass er nicht allzu viel lernen muss. Eine Frau, eine Ehefrau, hofft, dass ihr Ehemann dieses Jahr an den Hochzeitsdatum denkt, während der Mann wiederum vom vergangenen Jahr gelernt hat und ganz sicher daran denken wird. Er bangt und hofft, dass seine Frau keine große Party schmeißt und die unbeliebte Tante nicht einlädt. Wer von uns war nicht schon einmal in solch einer oder ähnlicher Situation? Wer von uns hat sich bei einer Prüfung nicht auch gewünscht, dass genau das Thema drankommt, was man gelernt hat? Keiner hebt die Hand. Wow, ihr müsst alle echte Streber gewesen sein. Wer von uns wünscht sich nicht auch, dass man sich an ihn erinnert? Wer von uns war oder ist verliebt? Alle verheirateten Paare sollen jetzt die Hände aufheben. Schön. Wir alle wissen, dass wir in solchen Momenten Aufregung, Vorfreude und auch Befürchtungen verspüren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Aber das ist keine Hoffnung, sondern lediglich ein Sehnen, ein Bangen, Wunschdenken. Und sehr oft sind wir niedergeschlagen, traurig oder im schlimmsten Fall fallen wir in eine Depression oder ein Burnout. Und all das, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es gibt ein berühmtes Zitat: Hoffnung ist eine gefährliche Sache. Hoffnung kann jemanden in den Wahnsinn treiben. Ich antworte: Nein, nicht die Hoffnung, nicht meine Hoffnung. 1. Timotheus 1,1, Apostel Paulus schreibt dort: Paulus, Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Wer ist unsere Hoffnung? Jesus. Und das ist mein erster Punkt. Es gibt nur eine Hoffnung und die ist in Jesus. Sogar ist Jesus selbst unserem Retter verkörpert. Der Rest sind einfach Ängste, Befürchtungen bzw. Auswüchse unserer Unmöglichkeit, die Dinge zu kontrollieren zu können. Wir können die Zukunft nicht hinsichtlich unserer physischen oder materiellen Wünsche manipulieren. Diese Thematik ist es wert, näher betrachtet zu werden. Schauen wir unsere Angst vor der Zukunft etwas näher an. Denn diese Ängste und Befürchtungen werden aus unserem Wunschdenken herausgeboren. Ängste gehören zu den lähmendsten Instrumenten, welche das Böse benutzt, damit wir Gottes Versprechen an uns vergessen. Sie bringen uns auch dazu, dass wir den Fokus auf Gottes letztlichen Plan verlieren und anfangen, uns ausschließlich auf unsere selbstsüchtige Natur zu konzentrieren. In seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel stellt sich C.S. Lewis eine Konversation zwischen einem Chefteufel und seinem Unterteufel vor. Das Buch ist übrigens genial, lustig und auch sehr wahr. Der Chefteufel bringt dem Unterteufel Strategien bei, wie man Menschen dazu bringt, von Gott wegzukommen. Screwtape, der ältere Dämon, so heißt er, so hieß er in dem Buch, sagt seinem Neffen Wormwood: Es gibt nichts Besseres als Anspannung und Angst, um den menschlichen Verstand gegen den Feind, hier gegen Gott, zu vernebeln. Die Menschen sollen besorgt sein über ihr Leben und was sie gerade tun sollen. Unsere Hausaufgabe, unsere Hauptaufgabe ist es, sie darüber nachdenken zu lassen, was ihnen in der Zukunft zustoßen könnte. Das nennt man die Angst von einer unbekannten Zukunft. Also die Zukunft ist allgemein unbekannt, oder? Wir versuchen, unser Leben und die Zukunft so zu planen, wie es uns gefällt. Aber genau in dem Planungsmoment sind wir uns bewusst, dass, obwohl wir es tun, wir keine Ahnung haben, was uns tatsächlich passieren wird. Wir haben absolut keine Kontrolle darüber. Das bringt eine solche Besorgnis mit sich, dass sie zu einer großen Angst anschwillt. Wir denken konstant darüber nach, was uns zustoßen wird. Werde ich meinen Job verlieren? Werde ich die Schule absolvieren können? Werde ich heiraten? Wird mein Kind krank werden? Wird Basel das Spiel gegen Zürich verlieren? Und was auch immer. Ich glaube, ihr könnt selber euch eine Vielzahl solcher "Wird das mir passieren?" Ängste ausdenken. Die Gefahr hier liegt nicht im Planen, sondern darin, dass wir ausschließlich für die Zukunft leben und dies nicht einmal auf eine gute Art und Weise. Denn es ist ein unvermeidliches Leben in der Angst. Es wird uns dazu bringen, dass wir selbstbezogen handeln und unsere Ängste sich verstärken. Denn über die Zukunft nachzudenken, bedeutet nicht, die Zukunft zu kontrollieren. Gott aber möchte, dass wir in der Gegenwart leben. Er sagte nicht, du wirst deinen Nächsten irgendwann in der Zukunft lieben, wenn er aufhören wird, solch furchtbare Musik zu hören. Oder du wirst deinen Gott lieben, nachdem er die Sicherheit dir gibt, dass nur glückliche, sonnige Tage folgen werden. Er sagte, liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten. Predige das Evangelium bis an die Enden der Erde oder trage dein Kreuz, alles im Jetzt, in Gegenwart. Das Jetzt, die Gegenwart, hat eine sehr kraftvolle Verbindung zum Ewigen. Was wir in jedem Jetzt tun, hat fast eine mystische Wirkung im Ewigen. Darum ist Gott so wichtig, was wir in der Gegenwart tun, und darum möchte er nicht, dass wir in irgendwelchen Zukunftsfantasien leben und sie fürchten. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter den Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn morgiger Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es gibt natürlich viele geniale Bücher, aber kein anderes Buch ist so befriedigend und spricht mich so persönlich an wie die Bibel. Und die gerade gelesene Kapitelpassage ist eine der schönsten für mich. Die Heiden, die Leute, die Gott ablehnen, richten ihre Augen ständig auf diese Dinge, die ich jetzt gelesen hatte. Oder besser gesagt, darauf, diese Dinge nicht zu verlieren. Unsere Zukunft ist genauso unsicher wie die ihrige, aber wir haben unseren Gott, Jesus, unsere lebendige Hoffnung mit der Verheißung des ewigen Lebens. Ich kann mein Leben durch Sorgen keine einzige Stunde hinzufügen. Ich nehme jeden Tag mit seinen Schwierigkeiten, aber ich tue dies mit meiner unerschütterlichen Hoffnung, Jesus. Diese Verbindung zwischen Gegenwart und Ewigkeit ist ein faszinierendes Thema, welches wir hier nicht so schnell abhandeln können. Aber ich möchte einen Gedanken dazu weitergeben. Wir Menschen leben in der Zeit, aber Gott hat uns dazu bestimmt, in der Ewigkeit zu leben. Darum möchte er, dass wir hauptsächlich an zwei Dingen teilnehmen, an der Ewigkeit und in dieser Hinsicht in der Zeit, welche wir das jetzt, die Gegenwart, nennen. Die Gegenwart ist dieser Moment, in dem die Zeit die Ewigkeit berührt. Das habe ich paraphrasiert auch von C.S. Lewis. Hoffnung hat mit der Ewigkeit zu tun. Es ist das Versprechen, mit Jesus durch dieses Leben gegangen und in das Königreich Gottes hineingekommen zu sein. Der Rest sind nur unsere Wünsche und Erwartungen, um Schwierigkeiten zu vermeiden oder sie zu bewältigen, welche wir letztlich sowieso nicht vermeiden können. Gott ist interessiert an unserem irdischen Wohlbefinden und er verspricht, sich um seine Kinder auf ihren täglichen Reisen zu kümmern. Aber weil es da so ein Ding wie die Sünde gibt, umfasst Gottes Versprechen nicht nur dieses Leben, sondern vielmehr hauptsächlich das Leben danach. 1. Petrus 1, 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht und durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Man sagt oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt Momente, in denen Leute glauben, dass sie keine Hoffnung mehr haben, in denen sie zutiefst deprimiert oder depressiv sind, je manchmal sogar Suizid begehen. Unsere Hoffnung, Jesus, ist schon mal gestorben. Sie blieb aber nicht tot, sondern ist auferstanden und lebt nun ewig. Unsere Hoffnung wird niemals wieder sterben. Und in dieser tiefen Gewissheit sind wir fest verankert. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat die treffendste Beschreibung von Hoffnungslosigkeit gegeben, die ich je gelesen habe. Und ich zitiere: Verzweiflung ist ein Missstand im Innersten einer Person. Kein Schicksal oder Ereignis kann so weit und so tief eindringen. Es kann nur den Missstand aufzeigen, der bereits da war. Verzweiflung ist der Mangel an dem Ewigen. Verzweiflung heißt, die Veränderung der Ewigkeit nicht durchlaufen zu haben. Du sollst deinen Gott lieben. Verzweiflung ist daher nicht der Verlust eines Geliebten. Das ist Unglück, Schmerz, Leiden, sondern Verzweiflung ist der Mangel an dem Ewigen. Mit dem Ewigen meinte Kierkegaard den biblischen Gott. Er verstand, dass kein Lebensereignis einen zur Hoffnungslosigkeit bringen kann, wenn jemand Gott im Leben hat. Eine starke Hoffnung, die im innersten Sein verankert ist oder sein soll. Wenn aber Gott nicht da ist, dann kann und wird jedes Lebensereignis, egal wie groß oder bedeutungslos es sein mag, zeigen, dass Hoffnung, Jesus, nicht da ist oder dass die Beziehung dazu nicht richtig ist. Es gibt nur einen, der Hoffnung ist, und das ist Jesus, unser Herr. Mein zweiter Punkt ist kürzer. Die einzige Quelle der Hoffnung ist Gott. Du denkst dir vielleicht, dass dieser Punkt offensichtlich ist, um daher nicht wert, weitere 40 Minuten darüber zu reden. Nein, es ist... es gibt aber da ein paar wunderbare Implikationen, wenn wir tiefer in diesen Satz eintauchen wollen. Gott ist die einzige Quelle der Hoffnung. Das bedeutet, es gibt keine andere Quelle außerhalb von Gott. Noch könnte es da Hoffnung geben ohne Gott. Wir hätten vielleicht diese Sache am Anfang machen können, oder ich hätte das machen können, nämlich eine Definition von Hoffnung. Es gibt natürlich viele Definitionen je nach Bereich. Und wie ihr euch vorstellen könnt, die Psychologen machen diese Definition am schwierigsten und komplizierten. Aber ich habe es so komprimiert. Hoffnung ist die Erwartung des Guten. Jetzt, Gott ist der Autor und die Quelle des Guten. Es ist das Resultat dessen, dass Gott die einzige Quelle der Hoffnung ist. Jemand mag widersprechen und fragen, wie kann es sein, dass Gott die einzige Quelle des Guten ist? Zuerst einmal sagt uns das die Bibel. In Lukas 18, 19, Jesus wurde von einem Pharisäer gefragt, also ja, getestet und was auch immer. Und Jesus dort sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Zweitens ist es offensichtlich, dass der Mensch nicht die Quelle des Guten ist. Wenn es so wäre, dann wäre alles gut in der Welt und es ist klar, dass dem nicht so ist. Der Mensch hat eine Vielzahl von Vorstellungen davon entwickelt, was das Gute sei. Carbonara, nein. Bolognese, nein. Chinesisch, was auch immer. Oft widersprechen sich die verschiedenen Konzepte. Also ist der Mensch nicht die Quelle des Guten. Was sind andere Möglichkeiten? Der Urknall? Sicherlich nicht. Denn gemäß dieser Theorie war am Anfang das Nichts. Und dann sei plötzlich dieses Nichts explodiert. Als Ergebnis davon sei daraus Zeit, Materie, Raum und furchtbar viel Energie. Und natürlich viel Wasserstoff entstanden. Wenn man diesen Wasserstoff genug Zeit gäbe, würden sie sich daran zu Menschen weiterentwickeln. Sagen wir mal, dass das sei wahr, was es natürlich nicht ist. So haben chemische Elemente also kein Konzept davon, was gut ist. Sie haben überhaupt kein Vorstellungsvermögen und sie haben kein Leben an sich. An dieser Stelle möchte ich noch eine Umleitung machen. Einer der großen Einwände gegen Gott ist das Auftreten von Wundern in der Bibel. Und auch die Schöpfung natürlich. In der modernen Ideologie haben Wunder keinen Platz. Historiker und sogar viele Theologen versuchen, eine natürliche Erklärung zu finden. Es war eine kollektive Halluzination, Hypnose, unmittelbare Verschwörung und was auch immer. Obwohl die beteiligten Personen von solchen Manipulationen nichts zu profitieren hatten, werden diese unwahrscheinlichen Erklärungen dem Eigenständnis eines Wunders vorgezogen. Wieso ist das so? Denn per Definition ist ein Wunder etwas, das die Vernunft nicht befriedigt und nicht erklärt werden kann. In unserer Welt muss alles den strengen physikalischen Gesetzen unterliegen und materielle Erklärungen haben. Es ist einfach so, dass ich ein leidenschaftlicher Astronom bin und auch genug Astrophysik kenne, um zu sagen, dass die Wissenschaftler selbst ihre Theorien auf Wunder stützen. Zum Beispiel die Sache, dass alles aus dem Nichts entstanden ist. Das ist logisch absurd und wissenschaftlich inkonsistent. Wenn Sie versuchen, also die Astrophysiker und die anderen, die diese Sicht vertreten, wenn Sie versuchen, das zu erklären, definieren Sie das nicht, das Nichts. Aber wenn das Nichts definiert werden kann, das ist eher etwas als nichts. Es ist ein Nicht-Nichts. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr. Es scheint, dass der moderne Mensch sehr bereit ist, die strengen Prinzipien der logischen Konsistenz auf metaphysische Angelegenheiten anzuwenden, aber nicht auf wissenschaftliche Theorien. Aristoteles sagte, dass unser intellektuelles Auge für die offensichtlichsten und grundlegendsten Wahrheiten nutzlos ist, genau wie die Augen einer Fledermaus für das Tageslicht nutzlos sind. Umleitung geändert. Wir haben uns mit der Quelle des Guten, ja, wir diskutieren darüber, also eigentlich ich spreche darüber. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass die Quelle des Guten nicht in Menschen oder in Urknall liegt. Also Urknall als die wissenschaftliche Erklärung für alles. Gibt es vielleicht andere Alternativen? Ja, es gibt andere Alternativen. Vielleicht die Evolutionstheorie. Nun, Evolution ist nichts anderes als die Theorie des permanenten und konstanten Todes, was ich als einen absoluten Mangel an Hoffnung bezeichnen würde. Sind vielleicht andere Religionen oder Ideologien Hoffnungsquellen? Oder Quellen des Guten. Nun, andere Religionen und Ideologien haben auch kein Konzept der Hoffnung oder sie verdammen sie, sind widersprüchlich lebensfremd oder sie präsentieren Hoffnung als menschlicher Konstrukt. Wir schließen also daraus, dass wenn jemand von Hoffnung spricht, man zwangsläufig von Gott sprechen muss. Wir haben also gesehen, dass es nur eine Hoffnung gibt, Jesus, und dass es keine Hoffnung geben kann, wo Gott nicht ist. Wir kommen zum Schluss. Sicher, das Leben ist schwierig und oft auch enttäuschend. Wir dürfen uns von Lebensumständen berühren lassen und auch traurig sein. Aber wir können unsere Hoffnung nie verlieren, weil unsere Hoffnung niemals stirbt. Jesus hat uns gesagt, wer mir nachfolgen will, muss ein Kreuz tragen. Oder ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Er wusste, dass unser irdisches Leben ein hartes Leben ist. Er hat uns aber versprochen, dass er uns nie verlassen wird. Wir müssen aber wissen, die Verheißung dieser Hoffnung wird erst in der Ewigkeit vollumfänglich erfüllt und wir sollten uns nie dahin manipulieren lassen, zu denken, dass diese Hoffnung ausschließlich unser irdisches Leben betrifft. In 1. Korinther 15, 19 steht, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Inwiefern ist dies für uns relevant? Erstens, wir sollen keine Lügen glauben. Jesus ist unsere lebendige Hoffnung und kein Lebensereignis kann dies ändern. Zweitens, Hoffnungslosigkeit ist eine Fehlbeziehung mit Gott, ein Misstrauen gegenüber dem Opfer Jesu und der Liebe Gottes. Drittens, wir müssen uns selber täglich daran erinnern, dass Jesus unsere lebendige Hoffnung ist. Hoffnung ist eine wunderbare Hilfe in unserem Leben. Aber traurigerweise hat der Mensch, die Gesellschaft, die wahre Bedeutung von Gott losgelöst, weil der Mensch Gott ablehnt. Zudem haben sie den Begriff von den Herausforderungen, Verantwortungen und seinem wahren Inhalt entleert. Im Folgenden ein Zitat einer meiner Lieblingsautoren, Chesterton. Hoffnung heißt, zu hoffen genau dann, wann die Dinge hoffnungslos sind. Ansonsten wäre es überhaupt keine Tugend. Solange die Dinge wirklich hoffnungslos sind, dann ist Hoffnung, nein, solange die Dinge wirklich hoffnungsvoll sind, dann ist Hoffnung eine bloße Schmeichelei oder eine Banalität. Nur wenn alles hoffnungslos ist, dann fängt Hoffnung an, zur Stärke zu werden. Römer 5, 2 bis 5. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. So eine Hoffnung haben wir, die uns nicht zu Schanden lässt, weil die Liebe Gottes auf dem Kreuz für uns ausgegossen ist. In 1. Johannes 4, 18 steht: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Nicht vollkommen in der Liebe. Heißt laut Kierkegaard eine Fehlbeziehung mit Gott oder gar keine Beziehung. Die vollkommene Liebe treibt aber die Furcht aus und gibt uns eine lebendige Hoffnung. Amen.